Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, Kirche in Not Ostpriesterhilfe hat ein ganz wertvolles Heft herausgebracht. Sie können es bei den Regionalstellen beziehen. Eucharistische Anbetung zur Heiligung der Priester und geistige Mutterschaft. Das ist von der Kleruskongregation herausgegeben worden. In diesem Buch, in diesem Heft, sind viele sehr bewegende Beispiele dieser geistigen Mutterschaft enthalten. Und zwar von herausragenden Gestalten und Persönlichkeiten unserer Kirche. Einer davon, jeder Philosophiestudent kennt diese, ist der berühmte Nikolaus Kardinal von Kues. 1401 bis 1464 hat er gelehrt, ein ganz herausragender Philosoph und Denker. Er war Bischof von Brixen, Kardinal der Heiligen Römischen Kirche, ein großer Kirchenpolitiker, päpstlicher Legat und Reformer des geistlichen Lebens von Klerus und Volk. Er war aber auch ein Mann der Stille und der Kontemplation. In einem Traum hat er einmal eine geistige Wirklichkeit sehen dürfen, aus der die Priester und alle bis heute leben, nämlich die Macht der Hingabe, des Gebetes und des Opfers geistiger Mütter in der Verborgenheit von Klöstern. Sie kamen in eine kleine, uralte Kirche hinein, gemeint ist der Kardinal und eine Begleiterin, die mit Mosaiken und Fresken der früheren Zeit geschmückt war, und jetzt bot sich dem Kardinal eine wahrhaft ungeheure Ansicht. 1000 und mehr Nonnen beteten in der kleinen Kirche. Sie waren so schmal, so sehr in sich gekehrt, dass jede für sich Platz fand, auch wenn sie als Gemeinschaft sehr eng zusammengedrängt waren. Die Schwestern beteten, aber der Kardinal hatte noch nie so beten sehen. Sie knieten nicht, sondern standen hoch aufgerichtet, den Blick nicht so sehr in die Ferne, als in eine für ihn unerkennbare nächste Nähe gerichtet. Die Arme hatten sie weit ausgebreitet, die Handflächen nach oben, aber nicht zum Empfangen, sondern zum Darbieten. Denn das war das Ungeheuerliche. Sie trugen in ihren Armen und schmalen Händen Männer und Frauen, Kaiser und Könige, Städte und Länder. Manchmal schlossen sich etliche Händepaare um eine Stadt zusammen oder ein Land, an seinen Fahnen erkennbar, ruhte auf einer ganzen Mauer stützende Arme. Und selbst da war noch um jede einzelne Betende ein Raum von Stille und Abgeschlossenheit. Mit den meisten Schwestern aber war es so, dass sie mit ihren einsamen und zarten Händen Menschenbrüder und Menschenschwestern trugen. Nikolaus sah in den Händen einer jungen, zierlichen, ja fast kindlichen Nonne den Papst. Man sah, wie schwer sie an ihrer Last trug. Aber ihr Gesicht war vom Glanz der Freude überstrahlt. Auf den Händen einer der älteren Schwestern ruhte er selbst, Nikolaus von Kues, Bischof von Brixen, Kardinal der Heiligen Römischen Kirche. Er sah sich mit den Runzeln seines Alters. Er sah die Makel seiner Seele und seines Lebens mit aller Deutlichkeit. Er sah das mit großen, erschrockenen Augen, aber in seinen Schrecken mischte sich bald eine unsagbare Seligkeit. Seine Führerin, die neben ihm stand, flüsterte ihm zu: Da seht ihr nun, wie die Sünder gehalten und getragen werden, die trotz ihrer Sünden nicht aufgehört haben, Gott zu lieben. Was aber ist mit denen, die nicht mehr lieben? Fragte er. Da war er auf einmal mit der Führerin in der Krypta der Kirche, wo sie abermals 1000 und mehr beteten. Aber wenn jene Ersteren, die ihnen anvertrauten, mit ihren Händen trugen, so taten diese hier in der Krypta es mit ihrem Herzen. Um sie war tiefer heiliger Ernst, denn es ging um das ewige Schicksal unsterblicher Seelen. Seht ihr, Kardinal, sagte die Führerin, so werden auch die noch gehalten, die aufgehört haben zu lieben. Zuweilen geschieht es, dass sie wieder warm werden an der Glut der Herzen, die sich für sie verzehren. Zuweilen, aber nicht immer. Manchmal, eben in der Stunde ihres Todes, werden sie aus diesen immer noch rettenden Händen in die Hände des göttlichen Richters genommen und müssen dann auch das Opfer verantworten, das für sie dargebracht worden ist. Kein Opfer bleibt ohne Frucht. Aber wer die ihm zugewendete Frucht nicht pflückt, dem reift die Frucht des Verderbens. Der Kardinal blickte wie gebannt auf die sich opfernden Frauen. Er hatte immer gewusst, dass es sie gab. Aber es war ihm nie so offenbar geworden wie jetzt, was sie für die Kirche und für die Welt, für die Völker und jeden Einzelnen bedeuten. Jetzt ging es ihm erschreckend auf. Er beugte sich tief vor diesen Märtyrinnen der Liebe. Soweit dieser Traum des Kardinals, der ihm eine geistige Wirklichkeit gezeigt hat, von Nikolaus von Kusen, berühmter Denker, wie ich schon sagte. Also es ist glaubwürdig, das, was uns hier überliefert wird, was vor 600 Jahren sich ereignet hat. Edith Stein hat einmal gesagt, das Gebet, das aus den kontemplativen Klöstern zu Gott emporsteigt, ist der innerste Lebensstrom der Kirche, und sie hat sicher recht damit. Und sie sehen in dieser Sicht, dass das nicht jene sind, die faul herumhocken, wie das manchmal von Leuten, die geistlich das nicht verstehen, gesagt wird, sondern es sind jene, die sich im Opfer, in der Hingabe für die Welt verzehren. Sie stehen gleichsam wie Mose vor dem brennenden Dornbusch, schauen in das Angesicht des Herrn, in den eucharistischen Christus, und tragen die Welt, ihre Anliegen, die Menschen vor Gott hin. Es kann manchmal ganz eigen sein. Die Ratschläge und die Wege Gottes sind eben nicht die unseren. Eine fast kindliche Nonne hat die Aufgabe, den Papst vor Gott hinzutragen. Also jemand, der noch wenig geistliche Erfahrung hat, von dem man es ganz bestimmt nicht vermuten würde, dass er diese riesige Aufgabe hat. Ich glaube, in der Ewigkeit wird es einmal ein großes Erstaunen geben, wenn wir sehen, wer den Weg für uns gleichsam freigebetet hat, auch im Radio. Ich bin mir ganz sicher, dass es eine große Schar ist, derer, die hinter uns stehen, die uns tragen. Und dass es gar nicht vielleicht jene sind, die wie wir, wie ich, aktiv jetzt an der Front stehen, sondern dass die eigentlich Handelnden, diejenigen, die wirklich an den Schalthebeln sitzen und die wirklich vor Gott etwas bewegen, jene sind, die im Stillen, im Verborgenen vielleicht beten, opfern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
O Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie ruhen in Frieden.
Amen.
Von Herzen wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag.